NDR Info. Themen des Tages.
Und haben Sie sich diesen Termin auch schon eingetragen, den 23. Februar? Denn wenn Sie wahlberechtigt sind, dann sollten Sie sich diesen Sonntag freihalten, denn das ist der neue Termin für die Neuwahlen.
Wenn das der früheste Zeitpunkt ist, dann ist das okay.
Für mich ist er nicht gut, der müsste eher sein. Weil umso schneller, umso besser haben wir eine neue Regierung.
Ich finde das okay, dass es am 23. Februar ist. Also nicht erst im September.
Eigentlich sollten die Wahlen jetzt schon stattfinden.
Es ist gut, dass es schneller geht als ursprünglich angedacht. Und wenn es im Februar ist, ist es im Februar. Gemacht werden muss es ja ohnehin.
Soweit einige Stimmen aus Hannover zum Wahltermin, der seit heute feststeht. Das ist gleich unser Thema Nummer 1. Dazu auch der Kommentar und die Frage an den SPD-Landesvorsitzenden in Hamburg, ob die Hamburger Sozialdemokraten mit Olaf Scholz oder lieber mit Boris Pistorius Wahlkampf machen möchten. Pistorius, der war heute übrigens auch in Hannover beim Gelöbnis der Bundeswehr. Und auf die Rede von Pistorius dort, da hören wir gleich genauer. Und irgendwie haben alle eigentlich nur die K-Frage dabei im Kopf gehabt. Außerdem beschäftigen wir uns damit, was das Bundesverfassungsgericht zum Soli sagt und worauf sich IG Metall und Arbeitgeber geeinigt haben. Und es gibt weitere Informationen über den 17-Jährigen, der in Schleswig-Holstein festgenommen wurde, weil er einen Anschlag geplant haben soll. Wir starten aber in Berlin, wo sich heute SPD und Union auf den Termin für die Neuwahlen geeinigt haben. Und der gefällt dann jetzt auch Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU.
Der 23. Februar ist eine gute Lösung. Ich werde dieses Datum auch gleich der Fraktion nennen. Es steht allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zustimmung des Herrn Bundespräsidenten.
Die eher als eine Formsache gilt. Schließlich hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit an der Einigung gearbeitet und unter Ausschluss der Öffentlichkeit viele Gespräche geführt.
Unser Land braucht eine handlungsfähige Regierung. Je eher es einen gemeinsamen Fahrplan gibt, umso besser.
Der Fahrplan sieht so aus. Am 11. Dezember beantragt Bundeskanzler Olaf Scholz schriftlich die Vertrauensfrage. Am 16. Dezember gibt es dazu eine Debatte im Parlament und die Abstimmung. Darauf haben SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Friedrich Merz von der Union sich geeinigt. Die beiden sollten den Fahrplan nach dem Willen des Bundeskanzlers aushandeln. Rolf Mützenich berichtet davon.
Ich will ausdrücklich sagen, dass diese Gespräche sehr vertrauensvoll und weitgehend auch vertraulich geführt werden konnten. Ich bitte einfach bei Ihnen auch um Verständnis, dass ich die Vertraulichkeit in den letzten Stunden und Tagen nicht brechen wollte.
Und so war der Kompromiss eine Überraschung. Olaf Scholz wollte einen späteren Termin, Friedrich Merz forderte einen früheren. Man hat sich so einigermaßen in der Mitte getroffen. Britta Hasselmann von den Grünen betont, dass auch ihre Partei an den Gesprächen zur Terminfindung beteiligt war.
Es gibt die Ministerinnen und Minister, die im Amt sind und weiter Gesetzesvorhaben und Kabinettsberatung haben. Und wir im Parlament werden noch weitere Entscheidungen treffen wollen und dafür jetzt demokratische Mehrheiten suchen.
Das könnte schwierig werden. Die FDP wird sich nur ungern von ihren Ex-Partnern in die Pflicht nehmen lassen. Die Union wartet ohnehin die Vertrauensfrage ab. Andere Oppositionsparteien versuchen, so viel auf die Tagesordnung zu setzen wie möglich, kommen allerdings nicht mit allen Vorschlägen durch. Das beklagt AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Sie kritisiert den gefundenen Kompromiss des Tages scharf.
Man hat einen neuen Wahltermin ausverhandelt auf den 23. Februar. Auch das hätte man noch mal nach vorne ziehen können.
Sagt sie, auch wenn ein früherer Termin alle noch mehr unter Druck gebracht hätte. Ganz besonders das Bündnis Sahra Wagenknecht, das bis heute nicht einmal alle Landesverbände gegründet hat. Die Namensgeberin sieht es positiv.
Ich denke, es ist gut, dass der Termin jetzt feststeht, denn statt eines endlosen kleinlichen Streits über Wahltermine brauchen wir in Deutschland eine Debatte über das, was wirklich wichtig ist.
Und das nennt man dann Wahlkampf.
Ovian, über die Einigung auf den Termin für die Neuwahlen im Februar wählt Deutschland dann einen neuen Bundestag. Das bedeutet dann für die kommenden Wochen, eine Bundestagswahl muss organisiert werden. Mario Kubina aus unserem ARD-Hauptstadtstudio hält den Zeitplan für eine gute Idee.
NDR Info. Die Meinung.
Deutschland steckt in einer Regierungskrise und muss möglichst schnell aus ihr herausfinden. Aber
Der Weg zur Neuwahl darf keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass alles korrekt läuft. Deshalb ist es gut, dass der neue Bundestag voraussichtlich am 23. Februar gewählt werden soll. Eine Neuwahl erst Ende März, wie sie auch im Gespräch war, das hätte nach Parteitaktik gerochen, weil sich die SPD davon Vorteile versprochen hätte. Von einem Kanzlerbonus für Olaf Scholz kann keine Rede sein. Also hätten die Sozialdemokraten in Berlin auf ein starkes Ergebnis bei der Hamburg-Wahl Anfang März gehofft. Und damit auf Rückenwind für eine darauffolgende Bundestagswahl. Nur hätte so ein Manöver den Wahlkampf vergiftet. Aber eine Neuwahl schon im Januar, wie sie die Union anfangs gefordert hat, wohl auch mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte, das wäre auch keine gute Idee gewesen. Eine Bundestagswahl ist an sich schon eine organisatorische Herausforderung. Das gilt erst recht für eine vorgezogene Wahl. Die Parteien müssen ihre Kandidaten aufstellen, hunderttausende Wahlhelfer sind zu schulen und Millionen von Wahlbenachrichtigungen zu verschicken. Mit dem parteiübergreifenden Vorschlag für den Februartermin herrscht jetzt Klarheit, wie es weitergehen soll. Besonders wichtig, mit der Union war auch die größte Oppositionskraft in die Gespräche eingebunden. Damit erledigt sich der Vorwurf der Taktiererei zugunsten einer bestimmten Partei. Und bis Februar ist genug Zeit, um die vorgezogene Wahl ordentlich vorzubereiten.
Soweit die Meinung von Mario Kubina. Das Datum steht also fest. 23. Februar, dann soll ein neuer Bundestag gewählt werden. Und hier auf NDR Info, ja, da haben auch schon die Wahlleiter aus Schleswig-Holstein und aus Hamburg erläutert, wie viel Vorbereitung Wahlen brauchen. Und der Hamburger Wahlleiter, der nimmt es dann jetzt trotzdem gelassen, dass dort nun innerhalb von 8 Tagen zweimal gewählt wird. Nämlich erst der Bundestag und dann die Bürgerschaft. Dort müssen dann jetzt zweimal Wahllokale hergerichtet, Helfer gefunden, Wahllisten und Stimmzettel gedruckt werden. Und auch die Parteien, wir haben es gehört, auch in Hamburg müssen sie sich natürlich jetzt für die Bundestagswahl auch aufstellen. Für die Bürgerschaft ist das ja schon längst geschehen. Und ich habe mit dem SPD-Landesvorsitzenden Nils Weiland gesprochen und ich habe ihn gefragt, was denn da jetzt noch ansteht, damit dann auch der Wahlkampf für die Bundestagswahl losgehen kann.
Na, wir müssen auch noch unsere Kandidierenden für den Bundestag aufstellen in der Hamburger SPD. Da sind wir schon relativ weit fortgeschritten und, glaube ich, auch deutlich besser aufgestellt als in anderen Ländern und Landesverbänden. Aber ganz fertig sind wir noch nicht. Wir müssen insbesondere unsere Landesliste noch aufstellen. Das ist organisatorische Arbeit, die wir dann wahrscheinlich noch in diesem Jahr zu bewerkstelligen haben werden.
Auch wenn es jetzt so nah an der Bürgerschaftswahl ist, sind Sie trotzdem auch froh, dass jetzt ein Termin feststeht?
Es ist gut, dass diese Diskussion jetzt beendet ist und dass man in diesen Wahlkampf jetzt starten kann. Wir sind so entspannt, wie man in diesen Tagen nur sein kann. Also angesichts der globalen Wetterlage kann man ja nicht völlig entspannt sein. Wir glauben schon und meinen, dass Hamburg einen eigenständigen Wahltermin verdient hat, wird es ja auch haben. Und die Überschneidung mit der Bürgerschaftswahl und der Bundestagswahl werden sicherlich große Herausforderungen für uns sein. Aber wir sind, wie gesagt, auch ganz entspannt und zuversichtlich, dass wir die letztendlich bewerkstelligen werden.
Hamburg, haben Sie gesagt, für die Bürgerschaftswahl, da stehen die Listen fest. Für die Bundestagswahl müssen die jetzt noch festgezurrt werden. Hamburg, da wird dann als Spitzenkandidat ja Peter Tschentscher wieder antreten bei den Sozialdemokraten. Er ist ja gerade erst mit großer Mehrheit auf Platz 1 der Landesliste gewählt worden. Für die Bundestagswahl, da ist klar, da will der Kanzler Olaf Scholz nochmal antreten. Aber da gibt es ja jetzt gerade hier aus Hamburg von Ihrer Partei 2 Stimmen, die hätten lieber Boris Pistorius als SPD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Was haben Sie gedacht, als Sie das da gestern gehört haben von Ihrer Partei?
Ja, da habe ich mich ziemlich gewundert. Das war nicht nötig und auch nicht sinnvoll. Der Hamburger Landesverband ist da eigentlich sehr klar sortiert. Wir stehen klar für eine erneute Kandidatur von Olaf Scholz. Wir unterstützen Olaf Scholz nicht nur als Kanzler, sondern auch als Kandidat. Wir glauben insbesondere auch, dass Olaf Scholz ein ganz hervorragender und aktiv auftretender Kandidat sein wird, weil er mittlerweile ja befreit ist von den Fesseln der Rücksichtnahme auf Herrn Lindner und Herrn Habeck. Das heißt, er wird im Wahlkampf nicht mehr zurückhaltend moderierend sein, wie er das als Kanzler sein musste, sondern er wird aktiv agieren. Und da freue ich mich auf einen wirklich schlagkräftigen Wahlkampf. Und Ich bin sehr sicher, dass Olaf Scholz unser richtiger Kandidat ist. Und ich kenne in Hamburg, von diesen zwei Stimmen mal abgesehen, auch niemanden im Landesvorstand, in der Bürgerschaftsfraktion oder in anderer verantwortlicher Stelle, der da eine andere Meinung hat.
Das sieht allerdings in Nordrhein-Westfalen wohl mittlerweile auch ein bisschen anders aus. Da gibt es jetzt auch Stimmen, dass eben dort die SPD lieber Boris Pistorius und nicht Olaf Scholz als Spitzenkandidaten hätte. Und auch wenn man sich die Beliebtheitswerte anschaut, dann ist das nicht unbedingt Olaf Scholz, der so beliebt ist bei den Wählerinnen und Wählern hier bei uns in Deutschland. Wie schätzen Sie das ein? Klebt Herr Scholz dazu sehr an der Macht, wie auch manche ja kritisieren?
Nein, das sehe ich tatsächlich nicht so. Beliebtheitswerte erst einmal sind doch, wie soll ich mich ausdrücken, stark veränderlich. Das kann in 3 Wochen schon alles anderes sein. Und was die Voraussetzung für eine solche Kandidatur anbelangt, ist Olaf Scholz die beste Person, die wir jetzt in der Partei haben. Es ist gleichzeitig gut, dass es mit Boris Pistorius einen sehr beliebten weiteren Politiker gibt, dem viel zugetraut wird. Davon profitieren wir alle. Für die Frage, wer Kanzlerkandidat ist, ist das meines Erachtens aber nicht ausschlaggebend. Da stehen wir in Hamburg klar hinter Olaf Scholz. Wenn das Einzelne in Nordrhein-Westfalen anders sehen, mag das so sein. Auch da bin ich übrigens der Auffassung, dass das, wie ich eben schon sagte, versprengte Einzelstimmen sind, die sich jetzt warum auch immer profilieren wollen. Und der SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen wird das in seiner Gänze ganz ähnlich sehen wie wir hier in Hamburg.
Denken Sie denn, dass jetzt mit dem Wahltermin dann auch das Taktieren aufhören wird? Sie haben ja auch gesagt, Sie sind froh, dass der Termin jetzt feststeht und es jetzt auch wieder ums Politische, ums Inhaltliche gehen kann. Da gibt es ja auch noch einige Vorhaben, die eigentlich im Bundestag noch verhandelt werden könnten. Glauben Sie, dass es da noch Einigungen geben kann? Kindergrundsicherung, Deutschlandticket, das sind nur 2 der Themen.
Ich bin da zurzeit nicht so wahnsinnig optimistisch, ob man da wirklich noch notwendige und wichtige Projekte wird beenden können. Das, was die Union in den letzten Tagen geäußert und gesagt hat, geht doch stark in die Richtung, dass dort kein Interesse an inhaltlichen Projekten mehr besteht. Wenn ich mich da irren sollte, würde ich mich freuen, weil dann tatsächlich wichtige Projekte noch auf die Schiene kommen. Optimistisch bin ich derzeit nicht. Ich weiß allerdings auch, dass Olaf Scholz und die Sozialdemokraten in der Regierung alles daran setzen werden, dass diese Projekte noch verwirklicht werden können. Und wie gesagt, wenn es dann kommt, bin ich lügengestraft und freue mich darüber, dass ich mich geirrt habe.
Und das sagt der Hamburger SPD-Landesvorsitzende Nils Weiland. Mit Blick auf die Neuwahlen hat das Gelöbnis der Bundeswehr heute in Hannover besondere Aufmerksamkeit bekommen. Bei dem Verteidigungsminister Boris Pistorius, den Soldatinnen und Soldaten den Eid abgenommen hat. Eigentlich findet das immer in Berlin statt, aber Pistorius hat es sich in Hannover gewünscht, wo er dann vor rund 230 Rekruten eine Rede hielt, in der es dann auch um sie ging. Aber den Journalistinnen und Journalisten dort, denen ging es vor allem um die K-Frage. Torben Hildebrandt über das Gelöbnis in Hannover, das da beinahe nur wie eine Kulisse für Pistorius' Auftritt wirkte.
Liebe Rekrutinnen, liebe Rekruten.
Es ist der Tag der Rekruten. Die Soldatinnen und Soldaten sollen im Mittelpunkt stehen. Das betont der Verteidigungsminister mehrfach. Problem dabei, da ist dieses andere Thema, das über allem schwebt. Die K-Frage. Ist Pistorius für die SPD der bessere Kanzlerkandidat? Eine Frage, die Pistorius immer wieder hört, auch in Hannover. Eine Frage, die er immer wieder kleinredet.
Wir haben einen guten Bundeskanzler und der ist der designierte Kanzlerkandidat. Und ich höre niemanden in der Partei, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, der etwas anderes sagt.
Tatsächlich rufen nur einzelne SPD-Politiker nach einem neuen Kandidaten. Aus Hamburg und Bayern kamen zuletzt ein paar Stimmen. Von Genossen aus der zweiten Reihe. Prominente SPD-Politiker rücken bislang nicht von Olaf Scholz ab, trotz mieser Umfragewerte. Pistorius weiß, dass er beliebt ist. Aber auch bei diesem Thema ist der selbstbewusste Minister bei seinem Besuch in Hannover zurückhaltend.
Beliebtheitswerte sind vergänglich, wie wir alle wissen. Mal dauern sie ein paar Monate, mal 1,5 Jahre. Sie sagen etwas aus über die Beliebtheit desjenigen, über den gefragt wird. Aber deswegen heißt das noch lange nicht, dass er Kanzlerkandidat werden muss, soll oder darf oder möchte. Das steht im Augenblick nicht zur Debatte. Wir haben einen Kanzler und der ist der designierte Kandidat.
Man achte auf Pistorius' Wortwahl. Die Kanzlerkandidatur stehe im Augenblick nicht zur Debatte. Heißt, der SPD-Politiker lässt die Tür weiter einen Spalt offen. Für nur 3 Journalistenfragen nimmt sich Pistorius Zeit und dann stehen aber wirklich die Soldaten im Mittelpunkt.
Ich gelobe.
Ich gelobe.
der Bundesrepublik Deutschland,
der Bundesrepublik Deutschland,
treu zu dienen,
treu zu dienen.
230 Männer und Frauen legen auf dem Platz vor dem Hannoverschen Rathaus ihren Eid ab. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil richtet den Blick in die Ukraine.
Wir haben eine Sicherheitslage, die ist dadurch gekennzeichnet, dass gerade einmal 2 Flugstunden von Hannover entfernt genau jetzt ein blutiger Krieg herrscht. Dass in diesen Stunden Menschen sterben. Wir haben es uns viele Jahre nicht klar gemacht oder nicht klar machen wollen. Sicherheit ist nichts, worauf man ein Abonnement lösen könnte.
Die politische Lage in Deutschland, die Neuwahlen, kein Thema beim Festakt. Auch der Bundesverteidigungsminister widmet seine Rede ausschließlich den Soldatinnen und Soldaten. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, wer sie schützt, so Pistorius.
Der Staat kann sich nicht schützen, das Land kann sich nicht schützen. Das müssen Menschen tun, Menschen wie Sie, die sich bewusst entscheiden, dafür Verantwortung zu übernehmen. Und dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt und unser aller Dank und keine Pfeifkonzerte.
Pfeifkonzerte, damit meint Pistorius eine kleine Demo der Linkspartei vor den Absperrgittern. Künftig soll es solche Gelöbnisse zum Gründungstag der Bundeswehr in vielen Städten geben. Pistorius will den Jahrestag nicht mehr nur in Berlin feiern.
Und gerade erst stand noch ein anderer besonderer Tag an, nämlich der Mauerfall, der sich wieder einmal gejährt hat, auf dem bekanntlich das Ende der DDR, die Wiedervereinigung, dann gefolgt ist. Und um den ostdeutschen neuen Bundesländern dann zu helfen, wurde 1995 der Soli, der Solidaritätszuschlag, eingeführt, mit dem jeder Steuerzahler die Wiedervereinigung und den Aufbau Ost mitfinanziert hat. Bis 2021 mussten alle den Soli zahlen. Jetzt sind es nur noch gut verdient und Kapitalanleger. Das findet die FDP ungerecht. Sie will, dass der Soli komplett abgeschafft wird. Und seit heute wird über die Klage von 6 FDP-Mitgliedern am Bundesverfassungsgericht verhandelt. Max Bauer zu der Frage, ob der Soli verfassungswidrig ist.
Der Solidaritätszuschlag wurde eingeführt, um die Kosten der Wiedervereinigung zu stemmen. Dass das eine Generationenaufgabe sei, das wurde in der Verhandlung in Karlsruhe heute betont. Florian Tonka, einer der FDP-Kläger und bis zum Bruch der Ampelkoalition parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, meint aber, es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Soli kein dauerhaftes Finanzierungsinstrument sein sollte. Es gäbe heute Regionen in Ost und West mit einem besonderen Finanzbedarf. 2019 sei der Solidarpakt II für die Kosten der Einheit ausgelaufen. Das sei eine Zäsur gewesen. Der Bedarf für den Soli sei damit entfallen. Außerdem belaste der Soli nicht nur wenige Reiche, so Florian Tonka.
Das betrifft viele Arbeitnehmer, das betrifft einen guten Teil auch der Mittelschicht schon. Und alle Unternehmen müssen den Soli bezahlen. Es ist eine Sonderbelastung für Unternehmen, die ja eigentlich investieren müssen, die im internationalen Steuerwettbewerb stehen und die dadurch dauerhaft zusätzlich belastet werden. Und der Soli trifft auch alle Sparerinnen und Sparer, und zwar auch jenseits von Einkommensgrenzen, die sonst gelten. Und da sind ganz viele Ungleichbehandlungen dabei bei dem Soli, so wie er heute erhoben wird. Und deswegen beanstanden wir auch mit unserer Verfassungsbeschwerde, dass er gleichheitswidrig ist, also dass er bestimmte Bevölkerungsgruppen gegenüber anderen benachteiligt.
Dem widersprach Juraprofessor Uwe Volkmann. Er verteidigte den Soli in der Verhandlung als Vertreter der Grünen. Dass nur noch eine Gruppe von ca. 10% der Steuerzahler für den Soli aufkäme, sei gerechtfertigt.
Das ist vor allem das Sozialstaatsprinzip. Die Besteuerung und die Erhöhung von Abgaben ist auszurichten an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und das setzt eine entsprechende Abstufung geradezu voraus, nach dem Grundsatz, starke Schultern können auch mehr tragen als schwache.
Juraprofessor Volkmann meint, dass es in Ordnung sei, wenn nur 10% der Einkommensstärksten den Soli zahlen. Außerdem betonte er, die Lasten der Wiedervereinigung seien der politische Grund für den Soli gewesen. Rechtlich komme es jetzt darauf an, dass der Gesetzgeber einen Spielraum habe, zu entscheiden, ob die Abgabe noch benötigt werde. Einen großen Spielraum.
Nach meiner Einschätzung ist er sehr groß. Vor allem stößt ein Verfassungsgericht hier an die Grenzen seiner Möglichkeiten, wenn es sich daran machen wollte, das Bestehen eines etwaigen Finanzbedarfs des Bundes zu überprüfen.
In der Verhandlung zeigte sich, dass diese Frage der rechtliche Knackpunkt des Verfahrens ist. Wie groß ist der Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers, ob noch Bedarf für den Soli ist oder nicht? Wie viel Freiheit hat hier die Politik und wie streng darf das Verfassungsgericht diesen Spielraum kontrollieren? Sollte Karlsruhe dann in einigen Monaten entscheiden, dass der Soli doch verfassungswidrig ist und gekippt wird, kommen auf den Bundeshaushalt unter Umständen große Belastungen zu. Sollten Soli-Zahlungen rückwirkend erstattet werden müssen, kann sich eine Lücke im Bundeshaushalt in zweistelliger Milliardenhöhe auftun.
Und jetzt in den Themen des Tages noch zur Einigung im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie. Dort bekommen die Beschäftigten demnach mehr Geld und mehr Zeit. Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeberverbände haben sich heute auf einen Kompromiss im Tarifstreit verständigt. Frauke Reinig.
600 Euro Einmalzahlung, 5,1% mehr in zwei Schritten. 140 Euro pro Monat mehr für Auszubildende. Und wer möchte, kann mehr freie Tage nehmen für Pflege oder Betreuung von Angehörigen und Kindern. Das sind die Eckpunkte des neuen Tarifvertrages. Ein Kompromiss, der beide Seiten auch schmerzt, sagt der Verhandlungsführer der IG Metall Küste, Daniel Friedrich.
Der Wunsch, mehr Geld, der ist da. Aber wir haben auch die betriebliche Wirklichkeit. Kurzarbeit nimmt zu, das sehen unsere Kolleginnen auch. Und deswegen ist das ein guter Kompromiss.
Dass der überhaupt geglückt ist, bezeichnen beide Verhandlungsparteien als starkes Signal. Letztlich säßen Arbeitnehmer und Arbeitgeber aber doch sowieso im selben Boot, meint die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbandes Nordmetall, Lena Ströbele.
Wir sind jeweils in einem gemeinsamen Betrieb unterwegs und wir haben am Ende dann auch die gleichen Ziele. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es den Mitarbeitern gut und umgekehrt. Und ich glaube, das muss immer das übergeordnete Ziel sein.
25 Monate. Bis Oktober 2026 läuft der Tarifvertrag. Das gibt den Arbeitgebern dringend benötigte Planungssicherheit, so Ströbele.
Und nun noch nach Elmshorn in Schleswig-Holstein. Dort soll ein 17-Jähriger laut Staatsanwaltschaft Flensburg einen Terroranschlag geplant haben. Er sitzt seit ein paar Tagen in Untersuchungshaft. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag spricht von guter Arbeit der Behörden. Hauke Bülow über die Informationen, die die Behörden heute herausgegeben haben.
Der Vorwurf der Flensburger Staatsanwaltschaft gegen den 17-Jährigen, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat sowie Verabredung zum Mord. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag zeigte sich besorgt.
Es besteht auch der Verdacht, dass er extremistisch, islamistisch sich radikalisiert hat. Und all das führte dann im Rahmen der Erkenntnisse, die wir haben, dazu, dass es zu einer möglichen Anschlagtat gekommen wäre.
Ein Anschlag auf eine größere Menschenmenge, so viel scheint klar. Der Tatablauf sei aber noch nicht im Detail festgelegt gewesen. Flensburgs Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeld.
Entgegen der bisherigen Presseberichterstattung kann ich jedenfalls den Weihnachtsmarkt nicht bestätigen. Also es gab kein konkretes Anschlagsziel, außer dass es auf eine größere Menschenmenge abgezielt hat.
Im März dieses Jahres hatten die Flensburger Ermittler den 17-Jährigen ins Visier genommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen in Deutschland geborenen Jugendlichen mit deutscher Staatsangehörigkeit, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Nähere Details zum Umfeld der Familie nannte sie nicht. Am vergangenen Mittwoch hatten die Ermittler in Elmshorn bei Hamburg zugeschlagen, so die Staatsanwaltschaft.
Der ist zu Hause an seinem Wohnort festgenommen worden und das lief alles ruhig ab.
Ob er die Tat alleine geplant oder möglicherweise Unterstützung bekommen hat, das ist nun Teil der Ermittlungen. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waag.
Möglicherweise steckt noch ein zweiter dahinter, weil auch ermittelt wird wegen Verabredung zum Mord.
Nun sollen Sicherheitskonzepte für kommende Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein nochmal auf den Prüfstand kommen, kündigte die Ministerin an. Die Vorkehrungen seien allerdings bereits seit dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz vor 8 Jahren erheblich verstärkt worden. Aufmerksam wurden die deutschen Ermittler auf den Tatverdächtigen wohl durch einen Hinweis aus dem Ausland. Das bestätigte die Innenministerin.
Wir sind gelegentlich abhängig von ausländischen Diensten, das ist richtig. Und wir würden uns freuen, wenn unsere Ermittlungsbehörden noch weitere Befugnisse bekommen würden. Auch im Zusammenhang mit Ermittlungen in derlei Straftaten, wie wir sie jetzt hier leider vorfinden.
Konkret geht es um die Speicherung von IP-Adressen. Hier sollte die Landespolizei weitreichende Befugnisse bekommen, fordert Schleswig-Holsteins Innenministerin. Die SPD im Schleswig-Holsteinischen Landtag hat für die Innenausschusssitzung morgen einen Bericht der Landesregierung zu dem Fall beantragt.
Und soweit die Themen des Tages, die Sie natürlich auch immer in der ARD-Audiothek finden. Heute mit Janine Albrecht.